Hallo und herzlich willkommen zu Rising Sensitive Soul. Ich bin Miriam Stahl und in diesem Podcast erfährst du, wie du als feinfühlige, sensible Frau deine Heldengeschichte schreibst und mit deiner Sensibilität sogar die ganze Welt eroberst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem bisher dritten Interview hier in Rising Sensitive Soul. Und ich weiß nicht, ob die ein oder andere es mitbekommen hat, aber es gab letztens ein Reel von einer recht großen Creatorin, die auch eine große Feministin ist. Und in dem ich erwähnt wurde, in dem Zusammenhang, dass Weiblichkeit und das Prinzip der Weiblichkeit und Männlichkeit Quatsch ist. Gerade auch in dem Zusammenhang mit der queeren Community. Und ja, ich war ein bisschen schockiert darüber, auch über die Kommentare unter diesem Post, weil dann auch sehr schnell wieder darauf zurückgegriffen wurde, dass diese Weiblichkeits- und Männlichkeitsdebatte oder weibliche und männliche Energie auch gleich wieder dem rechten, der rechten Szene irgendwie zugeordnet wurde und da wirklich so mit Begriffen um sich geschossen wurde, wo ich ein bisschen schockiert war. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kenne mich mit dieser Thematik gar nicht so gut aus. Aber ich habe ja auch Kontakte und ich habe heute die liebe Lola bei mir, die nämlich der LGBTQ-Community sehr nahe steht. Und ich würde sie heute super gerne mal zu diesem Thema befragen und auch, wie ihre Erfahrungen sind, gerade mit Spiritualität und LGBTQ. Auf was muss man achten? Was ist wichtig und wie können wir das auch weiter, also dass einfach alle sich in der Spiritualitätsszene willkommen fühlen, wie können wir das weiter fördern? Und ja, herzlich willkommen Lola und sag mal, wer bist du, was machst du und ja, gerne auch deinen Hintergrund.
Also erstmal hallo und danke schön, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir so eine große Ehre, vor allem für diese Themen heute zu sprechen und einfach Ansprechpartnerin zu sein. Also erstmal danke dafür. Ja, mal gucken, wie ich mich am schnellsten ausdrücke, wer ich bin. Wobei ich auch an dieser Stelle immer die Leute gerne sage, ich hoffe, dass eine Persönlichkeit niemals in eine Instagram-Bio passt, weil das wäre ja langweilig, wer wir sind als Menschen. Ich bin Lola Wolf oder Lola Wolf, Wolf, Wolf. Ja, ich weiß immer nicht. Manchmal ist es Englisch, manchmal ist es Deutsch. Ich komme ursprünglich eigentlich aus Hamburg. Also ich bin in Norden geboren und ich habe auch sehr viele nordische, skandinavische Wurzeln. Neben ein paar anderen asiatischen Wurzeln und was mein Lebensbaum so hergibt. Ich bin Mentorin für Self-Expression und Spiritualität im Großen und Ganzen sowie Leadership. Das heißt, bei mir gibt es eine ganze bunte Palette an Sachen, die ich mache und bin jetzt selber praktizierend spirituell schon seit über 10 Jahren, aber ich habe erst angefangen, ein Business aufzuziehen während der Corona-Zeit. Das heißt, so roughly 3 Jahre bin ich jetzt unterwegs, ganz offiziell. Und ja, dazu zählt einfach ein Facettenreichtum von Qigong, Martial Arts, über zu arbeiten mit Runen, dann wiederum chinesische Astrologie und vor allem auch Langzeitbegleitung, weil mir ist es immer wichtig, dass die Leute halt auch tief gehen können und wirklich Transformationen durchleben und erleben, die, und das kriege ich immer oft gespiegelt, so bisher einfach nicht möglich waren, weil gewisse, ja, Themen einfach nur oberflächlich angesprochen worden sind. Und das gibt es bei mir nicht. Ich arbeite unter anderem auch gerne mit dem Thema Tod. Ja, und Self-Expression oder Selbstausdruck, dafür gibt es einfach so viele Themen, die ganz unterschiedlich sind. Für den einen ist es, ich will mehr mich selbst in meinem Business ausdrücken können. Für die andere Person ist es der Fokus Selbstliebe. Und dementsprechend ist mein Facettenreichtum auch so gespiegelt. Ja, und wenn ich das nicht tue, dann bin ich Schauspielerin und Autorin von Fantasy-Büchern und allem, was mir so in den Kopf rumschwirrt. Ich liebe es einfach zu schreiben, zu kreieren, Stories zu erzählen. Habe selber auch einen Podcast, und liebe es einfach generell, die Welt zu erleben. Sie ist in meiner Welt sehr bunt, sehr facettenreich und ich setze mich stark für die Diversität ein. Ich bin nicht binär und wenn ich mir Labels geben müsste, was meine Sexualität angeht, ich nutze das eigentlich eher immer so in Gesprächen wie diesen, aber wenn man mich kennt, weiß man, dass ich eigentlich gar nicht so viele, ja, ich sag mal fix auf Labels gebe. Aber ich bin auch pan- und demisexuell und ja, bin einfach ein großer bunter Regenbogen, was das angeht. Und dementsprechend werden wir, denke ich, dann auch hier jetzt tiefer in die Thematik eintauchen. Also danke erstmal, dass ich hier sein darf, Miri.
Ja, da, also danke für diese Vorstellungsrunde und danke für dieses Facettenreichtum, was du mitbringst, ja wirklich in jedem Bereich. Und ja, es ist ja genauso, wie ich dich auch kennengelernt habe, einfach ja, ganz, ganz bunt und in jedem Lebensbereich. Und wir hatten uns auch gerade schon darüber ausgetauscht, wir sind eigentlich schon ungefähr relativ gleich lang jetzt im Business und haben auch gerade unseren Saturn, unsere Saturnrückläufigkeit zusammen. Das passiert ja so um die 30 und sind deswegen nochmal in einem großen Umbruch. Und ich, also was mich interessiert, also und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß manchmal gar nicht so, inwieweit darf man da fragen, wie viel sollte eigentlich normal sein zu diesem ganzen, zu der LGBTQ-Debatte. Aber ja, wie hast du das damals rausgefunden? Wie war das so für dich, dass du irgendwie gemerkt hast, also so ganz Frau, weiß ich nicht, ist es jetzt nicht so?
Super spannend, weil ich habe mich tatsächlich immer schon mehr mit meiner Geschlechteridentität befasst als tatsächlich mit meiner Sexualität. Also ich bin aufgewachsen in einem Kleinstadtrahmen und einem kleinen Dorf, wo es keinen Zugang zu irgendwelchen, ich sag mal, queeren Sachen gab. Mein erster großer Zugang war dann Hamburg, wo ich auch viel aufgewachsen bin und ja, ich sag mal, die ersten Berührungspunkte hatte, was es eigentlich, also jeder, der St. Pauli kennt und schon mal auf St. Pauli gewesen ist, das ist, also St. Pauli ist für mich manchmal so ein bisschen die Definition von, ja, das ist das Facettenreichtum und Hamburg wird ja auch gerne beschrieben mit, wir haben Piraten, Prostituierte und das Meer. Und dementsprechend bin ich also schon in einer gewissen Szene, sag ich mal, aufgewachsen, wo ich mit vielen Themen, die in Anführungszeichen teilweise noch gesellschaftlich tabu sind oder halt konfrontiert worden, je nachdem, wie sie konfrontiert werden in der Gesellschaft, einfach mit aufgewachsen. Und für mich war es in Anführungszeichen schon immer eine Normalität. Meine Familie war schon immer sehr offen, was das anging. Auch wenn, also das Ding mit meiner Familie ist, ich bin halt in einer Familie aufgewachsen, die trotzdem halt sehr Durchschnittsdeutsches, sag ich mal. Und da war ich schon so trotzdem der, in Anführungszeichen, der komische Vogel so. Und so die ersten Berührungspunkte in meiner Teenagerzeit hatte ich dann, dass so die ersten Labels, die rumgeschmissen worden waren, waren so bisexuell. Und da habe ich aber einfach überhaupt noch keinen Standpunkt für gehabt. Und ich habe, wie das bei Teenagern auch so ist, ich habe dem einfach wirklich nicht so viel Zuspruch gegeben. Ich habe halt einfach mich ausprobiert und gelebt. Und so richtig kam der Umbruch für mich, als ich dann nach London gezogen bin mit Anfang 20, weil das war wirklich ein Kulturschock von Kleinstadtrahmen zu einer richtig riesigen Stadt, die so viel Diversität auch einfach lebt und zelebriert. Also es ist wirklich so, du gehst hier durch die Straßen und du hast an so vielen Ecken Regenbogenflaggen hängen von irgendwelchen Pubs. Du hast einfach ganz offen Poster und Prints hängen, wo halt ganz oft auch was steht zum Thema Diversität, also oder Inklusivität auch. Und es kommt natürlich auf den Stadtteil an. Also ich lebe auch in einem Stadtteil, der ist einfach recht divers sowieso. Also ich lebe in einem Stadtteil, wo relativ viele schwarze Menschen einfach auch wohnen und Künstler und gerade die queere Community auch. Also das heißt, ich habe hier eine gute Mischung von dem, was so eigentlich für mich auch so ein bisschen das Heimatherz ist. Und Das war für mich aber teilweise auch sau überfordernd, weil alle sehr offen waren und ich war so, wie man macht sich hier Gedanken, was Geschlecht, über Sexualität, Religion, keine Ahnung. Also gerade mit Anfang 20, jeder, der so seine 20er schon durchlebt hat oder gerade drin ist, der weiß ja auch, wie, also so nach dem Motto, die Gesellschaft sagt uns, mit 18 ist man erwachsen und dann wirst du reingeschubst. Aber du hast eigentlich ja keine Ahnung, was es das heißt, erwachsen zu sein. Und ich habe dann für mich gemerkt, so, ach krass, guck mal, so Begriffe wie Tomboy oder auch Genderqueer und Co., das ist hier teilweise ganz normal. Und dann habe ich angefangen, mich einfach mit der Materie auseinanderzusetzen. Und in der UK, das ist meine Erfahrung, ist die Pride-Kultur auch sehr groß. Also das, was wir in Deutschland haben mit dem Christopher Street Day, dem CSD, haben wir hier auch ganz groß, dass sobald, ja, um Mai bis, ich glaube, Ende September meistens sind halt die ganzen Umzüge für die LGBTQ-Community. In London wird es ganz groß gefeiert, da ist jedes Jahr eine riesige Parade. Und dann war ich, glaube ich, mit so Anfang 20 das erste Mal auf einem richtig riesigen Pride. Und was ich dann gehört hatte, war so, ja, Leute laufen halt auch in ihren Flaggen rum, die sie repräsentieren und so. Und dann habe ich mich in der Zeit einfach ganz viel damit auseinandergesetzt und halt sehr viel einfach recherchiert und Bücher auch gelesen. Ich bin da wirklich auch ein Fan, dass ich mir eigentlich ganz gerne wirklich Bücher hole, weil ich finde, Bücher sind Spiegel der Seele und einfach noch die Erfahrung zu lesen von jemandem, der, weiß ich nicht, 200, 300 Seiten darüber geschrieben hat, wie es ist, queer zu sein oder wie es ist, trans zu sein oder wie es ist, nicht-binär zu sein, hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als einen Artikel online zu lesen, der irgendwie, ja, sage ich mal, so ein bisschen die Spur ankratzt. Und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, mich als genderqueer zu bezeichnen. Und für die, die es nicht wissen, genderqueer ist der erste Begriff, der benutzt wurde, bevor nicht-binär als neumoderner Begriff benutzt wurde. Also früher hieß es vor allem genderqueer, da gab es den Begriff nicht-binär noch nicht. Und genderqueer bezeichnet im Prinzip so dieses, ich fühle mich einfach keinem Geschlecht zugeordnet. Also ich bin weder Mann noch Frau, ich bin einfach die Person, die ich bin. Und genauso sage ich das auch immer. Also ich kann diese Label benutzen, aber mir geht es einfach darum, ich bin Lola und wie Lola sich ausdrückt, sie sich zeigt, sie sich repräsentiert, das ist einfach tagesabhängig, beziehungsweise auch, da sind so viele Faktoren, die damit reinspringen. Also ein Faktor, den man kennt, wenn man mich kennt, sind meine Augenbrauen.
Das
Für die
stimmt.
ich ganz bekannt bin. Also es ist wirklich so ein Running Gag in meiner Community, weil ich habe ganz oft bunt gefärbte Augenbrauen und wenn ich sie mal nicht habe, dann kriege ich schon so Kommentare wie so, ist alles okay, du hast heute keine Augenbrauen aufgemalt. Ja, ich hatte einfach noch keine Lust. das ist zum Beispiel ein Ausdruck, der für mich, also unabhängig vom Geschlecht steht, weil Farbe ist bei mir auch ein ganz großes Ding, was für mich unabhängig vom Geschlecht steht. Und auch Klamotten. Also das sind Themen, für die ich mich noch verstärkt einsetze. Was nicht immer so leicht ist, weil die Fashion-Industrie da sehr wilde Kommentare zu hat oder Meinungen, sage ich mal. Aber ich bin trotzdem jemand, der einfach sagt, so Sachen wie Farbe, weil auch gerade Farbe, es gibt, also das ist auch eine Diskussion, die ich schon ganz oft geführt habe, weil ich auch von einem Hintergrund komme, wo ich ein kreatives Fachabi gemacht habe. Und gerade die Diskussionsbubble um Farbpsychologie ist super veraltet in meinen Augen und super intolerant teilweise manchmal, was andere Kulturen angeht. Weil zum Beispiel ist es so, dass in Japan oder beziehungsweise in gewissen asiatischen Bereichen wird die Farbe Weiß für Trauer benutzt, während wir halt, ich sag mal, in den meisten westlichen Bereichen Schwarz als Trauerfarbe anerkennen. Und genauso komplex ist diese Diskussion um Farbpsychologie eigentlich, weil es gibt nicht den einen Standard. Es gibt nicht den einen, diese Farbe steht für dieses Geschlecht. Aber natürlich sind wir alle bis zu einem gewissen Grad in einer Gesellschaft aufgewachsen, die, und das ist das, wo halt viel zugeordnet wird im Thema, das ist der konservative Weg. Pink gehört Mädchen, blau gehört Jungs. Und solche Geschichten oder so, Barbie-Puppen gehören Mädchen, Autos gehören Jungs, also solche Thematiken. Und das ist in meinen Augen einfach krass veraltet und hat nichts mit unserer modernen Zeit zu tun. Und da geht es dann auch so ein bisschen über in die Thematik mit wie das dann ist für Spiritualität. Ich hab das Gefühl, ich habe meinen Faden verloren. Was war die Ursprungsfrage? Ach so, wie ich das herausgefunden habe. Um nochmal kurz das abzuschließen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe dann angefangen, mich einfach weiterzubilden durch den bunten Einfluss, den ich hatte in London. Und dann habe ich aber auch, also ich habe im Prinzip, das ist so ein bisschen, wie ich auch meinen Glauben lebe, ich habe einfach die Tür dafür geöffnet, dass ich Antworten haben wollte zu dem, was ich innen drin schon gefühlt habe. Und also um euch mal ein paar Beispiele aus meinem Leben zu geben, es gab für mich in der Teenagerzeit wirklich auch Momente, wo ich gedacht habe, boah, ich habe gar keinen Bock auf meine Brüste, ich will sie einfach nicht mehr. Oder warum muss man mich eigentlich als Junge bezeichnen, nur weil ich kurze Haare habe? Oder wenn man jetzt mal auf die positive Seite geht, ich habe auch Tage gehabt, da habe ich einfach mich komplett, ich sag mal in Anführungszeichen, gegenwärtig zu anders gegenwärtig angezogen, wie mein Umfeld es mir vorgelegt hat. Und ich wurde dafür zelebriert. Und im Prinzip waren das, also für mich war es nie ein Standpunkt von, ich mache das, damit ich auffalle und anders bin, sondern für mich war das einfach, wenn ich das Bedürfnis habe, heute einen Hosenanzug anzuziehen und mit einem Jackett rumzulaufen, dann mache ich das. Wenn ich am nächsten Tag das Bedürfnis habe, ein Kleid anzuziehen und, keine Ahnung, mir Zöpfchen zu machen und einen Lippenstift draufzusetzen, dann mache ich das. Aber mein Standpunkt in mir drin war immer, ich will es nicht machen, um betont darauf zu werden, dass ich dann mehr weiblich bin oder mehr dies. Das war immer das, was mich im Außen sehr irritiert hat und sich für mich nie richtig angefühlt hat. Und durch London habe ich dann einfach gelernt, dass es Menschen wie mich gibt oder beziehungsweise, dass es normal ist und dass es auch absolut in Ordnung und valide ist, so zu sein. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Und mir war gar nicht aufgefallen, dass du vom Thema abgekommen bist. Ich habe dir einfach ganz gewandt zugehört und ja, finde es super, super spannend. Und also, was mich auch total interessieren würde, weil du hast ja auch gesagt, ne, du bist schon seit 10 Jahren auch irgendwie mit der Spiritualität und heilmäßig und so verbunden. Und wie hast du das erlebt und beziehungsweise wie erlebst du das, diese Bubble in Bezug auf dich und deine Person und eben wie du deine also wie du dein Gendertum oder auf jeden Fall dein Geschlecht lebst. Und ja, weil also so wie ich das raushöre, ist ja Weiblichkeit und Männlichkeit für dich ja schon existiert es ja schon. Und ja, wie geht es dir in Bezug darauf und wo siehst du so diese Schwierigkeiten, weswegen ja, es da auch irgendwie so eine Spaltung gibt oder zumindest erlebe ich es teilweise so zwischen Leuten, die Spiritualität leben und der LGBTQ-Gemeinde, weil sie sich irgendwie davon ausgeschlossen fühlen, dass da eben immer wieder von Weiblichkeit und Männlichkeit die Rede ist. Ich hoffe, du kannst die Fragen in einem beantworten, sonst nimm dir Zeit für jeweils eine Frage. Und sie sind auch klar geworden.
Ja, also erstmal, ach geil, ich liebe es. Das ist genau mein Ding. Ich beantworte erstmal die Punkte zur Spiritualität, beziehungsweise wie es auch bei mir dazu kam. Und dann gehe ich ein bisschen tiefer darauf ein, also wo ich die Probleme in der Szene sehe und gleichzeitig, was mein Empfinden ist. Beziehungsweise es hat sich nämlich auch teilweise verändert auf meiner Businessreise, sage ich mal. Also ich habe tatsächlich das große Privileg, ich bin im Haus einer Hexe aufgewachsen. Shout out to my mom,
Wow.
falls sie diesen Podcast hört. Ich weiß nicht, ob sie sich selber so bezeichnen würde, aber ich flexe immer ein bisschen damit, dass ich einfach eine sehr coole Mutter habe. Und dementsprechend ist es etwas, wo ich schon immer Berührungspunkte mit hatte. Also ich war wirklich das Kind, was mit, keine Ahnung, 7 Jahren schon Herr der Ringe gelesen hat und super früh einfach auch angefangen hat, irgendwie mich mit Magie zu umgeben. Und was ich als Kind halt öfters erlebt habe, ist, dass ich Menschen gesehen habe, wo man jetzt sagen könnte, das waren meine imaginären Freunde. Und dann 10 Jahre später irgendwann realisiert habe, oh, da hat das schon angefangen, dass ich Dinge gesehen habe, die einfach nicht zu erklären sind.
Wow.
Und als ich jung, also als ich jünger war, hat mir das unglaublich Angst gemacht. Also da will ich das auch gar nicht irgendwie schönreden und das war mein Superheldenmoment. Nein, das war scheiße gruselig, weil ich bin, wie gesagt, in einem Kleinstadtrahmen aufgewachsen, wo die Leute eh schon solche Sachen als Esoterik verpönt hatten. Und dann irgendwie das Kind zu sein, was sowieso schon aus der Box rausfällt durch meine Interessen, weil ich hatte auch zu dem Zeitpunkt so Interessen wie Anime und K-Pop. Und das war auch schon wieder etwas, was so gar nicht in den Kleinstadtrahmen gepasst hat oder gefallen hat. Und dann halt auch noch obendrauf Spiritualität war, dass ich in erster Linie erstmal relativ, in Anführungszeichen, einsam war und mir selbst. Also ich hatte dann zwar Freundinnen oder beziehungsweise auch eine Freundin, die hatte, also was zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen so die Runde gemacht hat oder auch in unserem Dorfkreis war, war Reiki tatsächlich. Aber das wurde immer so abgetönt als so, ja, das ist diese Arbeit mit den Engeln und irgendwelchen komischen Energien. Also es gab wirklich halt so diese krasse Dorffront, die so dieses am besten, also Hexentum und am besten auf den Scheiterhaufen so gefühlt. Und ich wusste, also ich habe damals schon relativ jung dann einfach, ich glaube so mit 12 hatte ich mein erstes Tarot-Deck dann selber und habe einfach selber praktiziert. Und ich bin halt, wie gesagt, im Haus einer Hexe aufgewachsen. Und für mich und meine Mom war es immer, also es hatte gar nicht diesen Namen so von wegen, wir machen was Esoterisches, sondern meine Mom hat mich einfach mit den Indigenous Cultures aufwachsen lassen, weil die auch eine Astrologie ausleben. Also ich bin mit Indigenous Astrologie aufgewachsen. Das ist, die leben vor allem die Astrologie durch die Winde und mit den Totemtieren und in die Richtung. Also damit bin ich aufgewachsen. Ich bin Feng Shui aufgewachsen. Generell bin ich auch mit normaler nicht, nein, normaler Astrologie gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arten von Astrologie. So. Also das, was wir im Westlichen kennen mit, ne, was ist ein Sternzeichen, ein Horoskop, da, 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 da. Und dann bin ich auch sehr viel mit Edelsteinen aufgewachsen und quasi, ich sag mal, alternativen Heilmethoden. Und also wenn meine Mom sich bezeichnen würde, sagt sie immer, ich glaube, ich bin so die Küchenhexe, die so die Kräuter hat und die Steine und einfach sich sehr gut versorgen kann. Und wir sind halt auch ganz oft gereist und dadurch habe ich halt auch relativ zügig andere kennengelernt. Also wir waren zum Beispiel auch dreimal in Ägypten. Dadurch habe ich dann mit ägyptischer Spiritualität relativ früh Berührungspunkte. Und ja, war einfach in einem Kreis, wo ich halt, also wo ich zumindest insofern mich sicher gefühlt habe, dass ich einfach dieses Interesse schon leben konnte. Aber ich habe ganz lange einfach komplett für mich behalten. Und meine Mutter wusste auch ganz lange nicht, dass ich Dinge wahrnehmen und sehen konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie ich ihr das sagen soll. Ich meine, wie sagst du deinen Eltern, wenn du ein Teenager bist, Hi Mom, ich sehe tote Menschen. oder beziehungsweise, ich kann Dinge und Sachen wahrnehmen, die man nicht erklären kann. Und der richtige Ankerpunkt oder wo sich alles für mich verändert hat, war der Tod meines Opas, weil da wurde das dreifach so stark. Also das war, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 18 oder so in die Richtung. Und dann war es wirklich wie so ein Durchbruch. Ich habe dann nämlich meinen ersten Spirit Guide damals zu mir geschickt bekommen von meinem Opa. Und das war sehr krass, weil ich halt auch da einfach noch nicht das Selbstbewusstsein dahinter hatte und mir erstmal dachte, wieso rennt jetzt diese Figur die ganze Zeit hinter mir her? Also jetzt kann ich drüber lachen, ne? Wie gesagt, als Teenager fand ich das alles ein bisschen sehr gruselig. Und was ich dann auch einfach gemacht habe zur Hilfe, war, ich habe ganz stark ein Traumtagebuch geführt, weil ich habe wirklich so intensive Träume gehabt, die dann auch teilweise wahr geworden sind, dass ich das einfach irgendwo ausleben und festhalten musste. Und um das mal vorzuspulen, jetzt auf, als ich angefangen habe, mein Business zu leben, das Erste, was ich gefühlt habe in der Industrie, war so, alle reden davon, dass Tarot so neu ist. Und ich habe mich echt so ein bisschen halt so wie so ein Alien gefühlt, weil ich da teilweise saß und so, ich habe das schon vor 10 Jahren gemacht. Was reden die denn alle? Und das hat dann erstmal dazu geführt, dass ich mich super disorientiert gefühlt habe in der Industrie, weil ich mir so dachte, ach, die machen jetzt alle erst. Aber mit wem soll ich denn reden, der quasi so meine Erfahrung hat oder beziehungsweise ähnliche Erfahrung hat? Und das war im Prinzip mein erster Ankerpunkt in der Industrie, dass ich erstmal überhaupt herausfinden musste, wer sind meine Leute, mit wem kann ich reden und wo gehöre ich eigentlich in dieser Bubble hin? Weil Ich habe mehr in der deutschen Szene angefangen, also durchzusteigen, zu arbeiten, habe dort auch die ersten Programme und so gemacht. Und es war alles super linear und starr. Und irgendwie habe ich mich von Anfang an so gefühlt, so dieses, nee, das will ich nicht machen. Und das ist mir irgendwie viel zu boxenlastig. Und ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt. Und dann kam noch oben drauf, dass ich ja nicht binär bin. Und ui, da habe ich eine ganze Palette an Scheißerfahrungen erstmal gemacht. Also erstmal habe ich super viele Situationen gehabt, das ist auch so ein Manifesto-Ding, dass Leute echt damit überfordert waren, wer ich bin. Also ich habe noch nie so, ich glaube, das oberste Thema ist echt immer so dieses, ja, aber du musst dich in einem Satz ausdrücken können. Und ich war so, nein, muss ich nicht, will ich, muss ich nicht, halt's Maul, Susanne, so. Das war so eine krass, also keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Trend in der deutschen Industrie oder vielleicht ist es so ein deutsches Industrieding, aber ich habe noch nie so viele Coaches getroffen, die so beharrt darauf sind, so dieses, du musst dich gefühlt in ein, zwei Sätzen in deiner Instagram-Bio ausdrücken. Und ich bin halt jemand, der sich auch ganz stark dagegen ausdrückt, mit dieser Thematik so, ja, also wenn die Leute auf dein Profil kommen und nicht wissen, was du machst, das kann ja so nicht gehen. Und ich denke mir so, meine Leute nehmen sich Zeit, wenn sie zu mir kommen, weil du mich nicht in 2 Minuten zusammengefasst kriegst, sondern du siehst erstmal, es ist bunt, es ist lebendig und es ist energiereich. Und dann ist es sowieso individuell, was sich jeder mitnimmt, weil die einen brauchen den Qigong-Weg, die anderen brauchen eine Coaching-Session und genau das ist das, was ich ausleben und ausdrücken will, also beziehungsweise jetzt noch mehr verstärkt, weil ich habe das Gefühl, es gibt so diese eine Seite der Industrie, die so sich so krass verbissen an diesen Strukturen festhält und wirklich, ja, aber das schon immer gemacht. Und dann gibt es Menschen, und da zähle ich dich auch zu, Miri, die die Dinge halt einfach anders machen und halt ihren Weg gehen. Und sowas darf noch viel mehr zelebriert und gelebt werden, weil wir alle brauchen unsere unterschiedlichen Coaches. Der Grund, warum dieser Markt auch einfach immer noch bedient wird, ist, weil es noch genug Menschen gibt, die einfach auch diese Hilfe brauchen auf den verschiedensten Weisen. Und wir dürfen einfach uns noch mehr in die Richtung bewegen, dass sich das öffnet und wir vielfältiger werden, gerade in Deutschland. Das ist immer mein Lieblingsthema, das auch zu callen, aber es ist so. Und ganz zu Anfang als nicht-binärer Mensch war es auch so, oh mein Gott, ich war ein bisschen, also nicht überfordert, aber ich saß wirklich in jedem Raum und ich war so, ich bin entweder gelangweilt, oder ich kann es mir nicht schon wieder anhören, wie starr diese Konzepte sind. Und dann, und auch da, ne, gerade die Leute, die immer vom Gesetz der Anziehung reden, ne, das ist dann immer die Partei, die zu mir kommt, ja, aber Lola, du hast dir das doch rausgesucht. Ja, habe ich auch. Aber nichtsdestotrotz kann ich Dinge ansprechen und sagen, ey, Leute, das ist super uninklusiv, was ihr hier macht. Ob ihr das dann annimmt oder nicht, ist halt, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Aber
Ja,
meine
und wer
ersten
weiß,
Erfahrungen war, dass es halt.
vielleicht hast du
Ja,
sie dir
genau.
genau auch deswegen ausgesucht, damit du das da ansprechen kannst, so, ne? Wer weiß das schon?
Richtig, richtig. Weil das ist auch immer, weil ich bin ja sowieso ein Mensch, der Dinge nicht komplett schwarz-weiß sieht, weil wenn ich, das ist ja das, wo auch viele das Buch The Secret kritisieren, dass es einfach zu schwarz-weiß ist, was das Gesetz der Anziehung angeht. Und da leite ich die Leute immer gerne an die Quantenphysik weiter oder auch an Joe Dispenza. Der greift es nämlich so geil facettenreich auf, dass du anfängst, Dinge auch anders und auch da vielfältiger zu verstehen. Ja, und dann habe ich, also das war, und dann gab es wirklich mehrere Momente, wo ich dachte so, ich habe gar keinen Bock mehr, ich gehe einfach wieder, ich tschüss, so, ne? Und ich hatte auch zwei, in Anführungszeichen, Burnout-Momente im Business, weil ich wirklich ausgelaugt war von dieser Ignoranz, die mir wirklich am Anfang begegnet ist. Und ich kann nicht genau sagen, wann der Shift passiert ist, aber er ist einfach passiert irgendwann im Laufe der Zeit. Und dann habe ich angefangen, mein eigenes Ding zu machen. Und seit ich das noch mehr tue, lebe und zelebriere, ziehe ich mir auch nur noch Situationen an, also. Wenn ich sage nur noch, heißt das nicht, dass jede Situation immer ein Pustekuchen und so ist. Aber Leute, die wirklich mit einer Offenheit auch einhergehen und da offen reden können. Und es ist einfach manchmal verdammt schwierig, egal ob es die spirituelle oder die kreative Industrie ist, der Steckenreiter zu sein, weil das ist etwas, womit ich mich auszeichne, auch gerade in der spirituellen Industrie, weil ich viele Dinge mache, die einfach nicht so gemacht werden oder auch nicht so angeboten werden. Aber manchmal ist es halt, also es ist immer so eine, ich sage immer so, das gibt zwei Seiten der Münze halt einfach. Es ist so dieses, auf der einen Seite liebe ich es, quasi voranzuschreiten und ein Beispiel zu geben und zu sagen, aber es gibt auch Tage, da ist es einfach scheiße anstrengend, weil du gefühlt die Diskussion schon zum 10. Mal führst und ich habe auch nicht immer die Geduld und kann bis zu einem gewissen Grad halt auch einfach sagen, dass es auch da die andere Seite gibt, wo es genauso jedem selbstverantwortlich ist, dass er auch sein Research macht und dass er auch Möglichkeiten und Wege findet, die Szene mehr inklusiver zu gestalten. Und da kommen wir so auf diese Thematik mit dem weiblichen und männlichen. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben und auch einen Post darüber gemacht, dass ich persönlich diese Labels weiblich und männlich outdated finde und wir sie nicht mehr benutzen sollten. Jetzt werde ich etwas sagen. Für alle Laura Lina Seiler-Fans. Also erstmal möchte ich vorweg sagen, ich kenne die Frau nicht, ich habe noch nie was bei ihr gebucht. Sie ist halt ein großer Mensch in der deutschen Industrie. Jeder darf sich immer seine Meinung selber bilden, was diese großen Mentoren angeht. Aber ein Problem, was ich mit so Mentoren wie Laura Seiler habe, ist, dass sie genau dieses Konzept so krass vermarkten mit diesem Weiblichkeit ist gleich pink und Männlichkeit ist gleich blau und es ist angebunden ans Geschlecht. Und das ist etwas, was sowohl wissenschaftlich als auch spirituell einfach Quatsch ist. Und da sage ich dann schon, diese Leute müssen accountable gehalten werden und wir müssen da einfach auch, wir dürfen, gerade wenn du neu in der Szene anfängst, trotzdem unsere eigene Meinung haben. Nur weil, keine Ahnung, so und so viele Follower auf ihrem Account springen und da, also da was dran ist an ihrem Erfolg, sagt es nichts darüber aus, wie der Erfolg hinter den Kulissen wirklich ist. Und für mich zu sehen, dass eine große Mentorin einen Artikel verfasst, in dem drin steht, dass weibliche und männliche Energie vor allem auch mit dem Geschlecht zu tun hat, ist eine absolute Red Flag für mich. Und das muss sich einfach ändern. Da muss gendergerechte Sprache gefunden werden. Solche Artikel müssen auf den Neustand gebracht werden, weil du sonst ein konservatives Weltbild vermittelst, was Menschen wie mich und auch andere Menschen, die sich vielleicht noch nicht mal getraut haben, aus der Box rauszukommen, einschränkt und beschränkt. Und das ist etwas, wo ich mich einfach stark für einsetze, dass wir, weil Sprache kann man verändern. Das ist das Erste, worauf man schauen sollte. Ich benutze zum Beispiel gerne die Label aktiv und passiv oder Licht und Schatten oder Yin und Yang, aber genderfrei. Also gerade in der chinesischen Astrologie, die ich ja auch lehre und den Menschen mit an die Hand gebe, ist Yin und Yang ein Konzept der Energie. Wie mein Yin aussieht, ist nicht dein Yin. Mein Yin kann total chaotisch für dich sein und gefühlt so, oh mein Gott, die ist ja voll, die hat ja gar keinen Plan und gar keine Struktur. Und dein Yin ist vielleicht dann eine Spur sanfter oder ein bisschen weniger voll auf dem Zettel. Während mein Yang so ist, sobald mein Yang kickt, gehe ich halt voll durch die Decke und setze um. Und ein anderer ist vielleicht so, ja, ich mache halt drei Sachen am Tag. Und wie es für uns aussieht, diese Stränge der Energie, die wir alle in uns haben, das ist das, wo wir uns mehr für Individualität einsetzen dürfen und wofür ich auch stehe und das repräsentiere, weil wir einfach genau da auch mehr die Freiheit einladen und die Individualität. Weil der Kern des Ganzen, und ich werde es sagen, ist die Patriarchie. Und die schadet uns allen. Die schadet dir, wenn du eine Frau bist, die schadet dir, wenn du ein Mann bist, die schadet dir, wenn du binär bist. Mein Wunsch an alle, die jetzt zuhören, die auch selber Spaceholder sind, ist, dass wir es schaffen, mehr Konzepte einzuladen, mehr Safe Spaces, wo einfach gerechte Wortwahl gefunden wird, wo wir achtsamer sind, wo wir sensitiver auch sind. Weil eine andere Thematik, die mir auch schon oft begegnet ist, ist, dass ich das sehe, dass in zum Beispiel gerade Räumen für Frauen ganz oft davon ausgegangen wird, dass wenn es um Partnerschaft geht, die Frau ja mit einem Mann zusammen ist.
Das stimmt, das ist mir auch schon oft
Und
aufgefallen.
da sitze ich manchmal so und bin so, ist es so? Oder beziehungsweise auch das, gerade weil ich bin absolut dafür, dass es noch nicht genug, also dass es immer genug Raum geben wird für neue Mentorinnen, die die Szene betreten und ihre Konzepte losgehen. Und wenn du das Bedürfnis hast, gerade Frauen anzuleiten, dann lade ich dich trotzdem dazu ein, dass du auch da den Raum erweiterst. Lade auch schwarze, braune, asiatische Frauen ein. Mach Platz für Menschen mit Behinderung. Mach Platz für Transfrauen. Und da halt einfach auch den Raum zu erweitern. Und das, weil es ist nicht unmöglich. Aber, und ich kann es verstehen bis zu einem gewissen Grad, es kann beängstigend sein. So, wie mache ich jetzt den ersten Schritt? Was kann ich tun? Fang an, deine Pronomen in die Bio zu packen. Für einen LGBTQ-Menschen, der sieht, dass du Pronomen in der Bio hast, ist es schon mal ein, okay, die Person weiß vielleicht, wovon hier geredet wird. Schreib sowas rein, wie alle Geschlechter sind willkommen. Wenn du dich nur auf Frauen beziehst, kannst du auch sowas schreiben wie, keine Ahnung, Frauenkreis oder welches Programm du auch hältst. Und trotzdem, das bedeutet auch nicht-binäre Menschen, trans und so weiter. Einfach diese Statements zu machen und, oder wie Miri es jetzt tut, Menschen wie mir eine Stimme geben, einen Raum, wo wir offen darüber sprechen können. Weil ich bin auch jemand, der sagt, und gerade weil ich selber Experience auch habe in der Bubble selbst, also in der LGBTQ, wo auch Menschen wie ich, also nicht-binäre Menschen, nicht immer mit meiner Meinung einhergehen, müssen wir auch da einfach diese Veränderung einladen und das schaffen, uns einfach auf einem Grund zu unterhalten, wo wir einander zuhören, weil zum Beispiel, was du erwähnt hast, ich habe das ja auch mitbekommen mit deinem Shitstorm, das ist in meinen Augen absoluter Quatsch, weil die Person kennt dich nicht, sie greift einfach ein Video her, was in ihrer Ideologie für das Thema, was sie da aufgreifen will, gerade passt. Aber wenn man dich als Menschen kennt, ist es absoluter Schwachsinn zu sagen, dass du irgendwo in eine Rechtsrichtung reingehst. Und das hat dann für mich mit Cancel Culture zu tun. Und so kommen wir nicht weiter, so arbeiten wir nur gegeneinander. Und gerade als jemand, der dann scheinbar eine große Plattform hat, sollte man es besser wissen, wie man die Dinge vernünftig anspricht und nicht für, weiß ich nicht, Clickbait und Co. sich mal kurz ein paar Sachen reinholt, weil diese Kommentare, die du dann wahrscheinlich auch erlebt hast, ist absoluter Hirnrotz im Internet. Es hat nichts damit zu tun, was du ausdrückst an deiner Realität und es hilft der Sache einfach auch nicht. Es ist einfach nur Hirnrotz und Internetrotz, wie ich immer gerne sage. Und weil wenn man wirklich etwas verändern will, dann hat man den Arsch in der Hose, die Leute auch selber anzuschreiben oder ins Gespräch zu gehen. Und wenn man das nicht tut, dann führt man einfach nur zu weiteren Problemen auf Social Media, weil gerade auf Social Media sind wir Menschen sehr gut darin, uns gegenseitig zu bekämpfen, ohne überhaupt die Hintergründe von anderen anzuhören. Ja. Jetzt habe ich so viel gesagt und ich muss mich kurz, ich bremse mich mal an dieser Stelle und lass dir Rederaum.
Danke, danke. Ich hätte dich unterbrochen, wenn ich irgendwo gesagt hätte, oh nein, das ist jetzt zu viel. Aber ich fand, das hat alles so gut zusammengepasst und es war so viel drin. Und ich hab mir auf jeden Fall Sachen gemerkt, worauf ich noch unbedingt eingehen wollte. Aber ich glaube, es war einfach wichtig, dir da diesen Raum zu geben, eben damit du es beleuchten kannst von allen Seiten. Und das hast du hier jetzt eben auch getan. Und ich würde ja, gerne einfach das Feld so ein bisschen von hinten aufräumen und dann nach zu dem gehen, was du am Anfang gesagt hast, weil ich will auf so viele Sachen eingehen. Und zwar, ich glaube, dass mit diesem Video und diesem, also ich habe es für mich so gar nicht als Shitstorm erlebt, weil es war einfach von einer Frau, zu der ich gar keine Beziehung habe. So, also ich kannte sie und ich bin ihr auch sogar irgendwann mal gefolgt, aber mir, so, das war so ein Energieding. Mir war ihre Energie einfach immer zu sehr so dieses, und ich mache hier, egal wer was sagt. Und es war, also es ging mir mal teilweise auch, und ich glaube, es muss beleuchtet werden, und ich finde, das machst du super, aber es ging mir immer zu sehr in dieses, Männer sind absolut hohl und dumm, und Feminismus kann für mich auch auf verschiedene Art und Weise ausgelebt werden. Und es ging halt immer so in diese Bashing-Richtung, wo ich einfach so gemerkt habe, das war für mich so ein Ding von altem und neuem Paradigma. Und sie hat halt voll dieses alte Paradigma, ja, hat sie irgendwie bedient, was eben, mir wurde das ein paar Mal weitergeleitet, das Video, und ich habe so gemerkt, okay, es ist einfach was, was mich gar nicht in dieser Art und Weise berührt, dass ich denke jetzt wirklich, mir könnte was wegen diesem Video passieren, dass irgendjemand mich eben beschimpft oder so. Und das fand ich total, total spannend. Und glaube eben auch, wenn man von weiblicher und männlicher Energie spricht, dann muss man es in einem anderen Zusammenhang machen. Dann geht es eben nicht nur darum, ne, dass die Frau, dass damit gemeint ist, dass die Frau zu Hause bleibt bei den Kindern und nicht selber arbeiten kann und der Mann immer arbeiten geht und so. Und der Mann auch der Mann im Haus ist, sondern dann, wenn wir eben von Männlichkeit und Weiblichkeit reden, dann muss es immer der Kontext sein, dass eben von Energien gesprochen wird und man es einsetzen kann wie Yin und Yang und was hast du noch gesagt? Licht und Schatten, so ein bisschen. Das ist einfach, dass es dafür widersteht. Und ich glaube, das ist einfach die Aufgabe von uns Mentorinnen und Mentoren, das auch so darzustellen. Genau. Und dann war eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, die war wieder relativ am Anfang, aber die würde ich auch voll gerne aufgreifen, ist so dieses, was du gesagt hast zu gerade dieser deutschen Coaching-Branche und was dir da aufgefallen ist. Und als du das so erzählt hast, ist mir auch so aufgefallen. Es ist halt auch wirklich, auch wenn die deutsche Coaching-Branche schon alles anders machen will und nicht so deutsch sein will, glaube ich, sind sie halt voll deutsch, weil sie immer noch voll in Schubladen und so denken. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Und ich glaube, auch da ist es total wichtig, dass es Leute gibt, die es auch da wieder anders machen und auch da zeigen, okay, es funktioniert nicht nur so, sondern es funktioniert auch anders. Es funktioniert auch, wenn meine 150 Wörter in der Instagram-Bio nicht reichen, um mich zu beschreiben. Es funktioniert auch, wenn man vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick sieht, was mache ich jetzt genau, sondern die Energie dahinter fehlt. Da sind wir wieder bei der Energie und das ist so spannend, weil so viele Leute teachen Energie und am Ende geht es doch wieder nicht um Energie, sondern da ist doch viel Strategie dabei. Und ja, genau, das kam mir dazu noch. Und auch noch mal zu dieser ganzen Thematik, besonders weibliche Energie. Und das ist etwas, womit ich super gerne arbeite. Und da kann man eben auch, also die Arbeit mit den Archetypen, die kennst du ja auch. Und da gibt es ja auch durchaus sehr kraftvolle weibliche Archetypen, wobei die kann man auch wieder, ne, wenn es, man kann sagen, die innere Kriegerin und der innere Krieger, so, aber die sind sehr, sehr kraftvoll. Und auch die innere Kriegerin, die weibliche innere Kriegerin in uns, ist kraftvoll und hat all die Attribute, die eben auch man der männlichen Energie zuschreibt. Und es ist halt, wir können auch einfach damit arbeiten und trotzdem so dieses Facettenreichtum erleben.
Ja, absolut. Das unterschreibe ich genauso. Also, wer sich damit nicht so auskennt, ist ja, ich glaube, die bekanntesten oder die meisten kennen die Archetypen durch Carl Jung.
Ja,
Der hat das
genau.
Konzept noch weiter mit nach vorne gebracht. Ich kannte Archetypen tatsächlich auch schon in Anführungszeichen nicht bevor Jung, aber mir war es vertraut, weil ich mich sehr mit verschiedenen Kulturen auseinandersetze. Und je nachdem, wie man da halt tiefer taucht, gibt es halt unterschiedliche Art Archetypen auch in unterschiedlichen Kulturen. Und da ist, also ich finde, gerade wenn man Archetypen arbeitet, es ist ja auch eine tiefere Arbeit, die dann wirklich so dieses, es geht ja vor allem um die Verkörperung dessen und die Inkludierung des Archetypen in deinem Alltag oder in deinem Leben. Und genau da setzt ja im Prinzip die Individualität auch an. Weil selbst wenn wir 10 Frauen, also alle, die sich als Frau bezeichnen, in einen Raum stellen und sagen, jetzt verkörper mal eine Königin, du wirst 10 unterschiedliche Ausdrücke bekommen. Die eine ist vielleicht leise und trotzdem sehr, ich sag mal, stoisch und drückt sich in Anführungszeichen kerzengerade aus. Die andere ist laut und expressiv. Das heißt, es wird niemals die eine Art von Weiblichkeit oder Männlichkeit geben. Und genau das ist der, also ich wünsche mir einfach diesen Ansatz der Individualität und weg von diesen Boxen, weg von diesen Schubladen und halt auch mehr Offenheit gegenüber Menschen wie mir. Weil ich habe, und das ist halt so dieses, was ich schon auch oft erlebt habe, ist, meine Einstellung ist so dieses, die Person, die ich bin, ist kein Schild. Ich nutze das Nicht-Binärsein nicht als Schild, um zu sagen, ich grenze mich von dir ab, sondern das bin ich. Und nichtsdestotrotz habe ich es schon sehr oft erlebt von privilegierten Menschen, die nicht in der gleichen Haut stecken, dass es dann oft so diese Thematik ist mit, ja, aber du musst ja auch freundlich sein. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich muss aber nicht deine Hausaufgaben machen und ich muss dir nichts hinterhertragen, wenn du es nicht mal schaffst, mit mir auf Augenhöhe zu reden. Und da wünsche ich mir einfach auch mehr. Ich wünsche mir gerade von den Coaches mit großen Plattformen, wie gesagt, anderes Beispiel, so ein bisschen den Gegenpol auch zu zeigen, zum Beispiel Veit Lindau ist ein sehr großer Coach in Deutschland und er hat ich glaube, letztes Jahr oder das Jahr davor, ich bin schlecht mit Zeitlein, hat er mal einen Kurs gemacht, wo er ganz klar gesagt hat, King, also King is back und Queen is rising oder so. Und bei Queen und King stand mit drauf, auch für nicht-binäre Menschen. Das sind
Ja, er ist
Zeichensätze.
wirklich sehr inklusiv, das stimmt.
Das sind Zeichensätze. Ich habe auch seine Bücher gelesen. Daraufhin habe ich ihn angeschrieben für eine Kooperation, weil ich meinte, ich finde den Ansatz gut, ich wünsche mir aber noch mehr. Und genau das ist, was ich auch nochmal mitgeben möchte, ist so, egal ob es jetzt eine Laura Seiler ist, ein Veit Linda oder wie sie alle heißen, lass dich nicht von großen Coaches einschüchtern, sondern mach dein Ding und hab den Mut, das zu zeigen, wofür du stehst und es ausdrückst. Weil in 5 Jahren sitzen wir hier und Miri und ich sind die großen Coaches. So, und mit groß meine ich nicht automatisch die Plattform oder wir haben überall krass auf den Bühnen Deutschlands gesprochen, darum geht es nicht. Sondern es geht
Wer
darum, dass
weiß,
wir einfach.
wer weiß.
Wer weiß, ja. Ich habe auch das Gefühl, dieses Podcast-Interview wird wahrscheinlich eine Welle treten. Aber was ich damit sagen will, ist so dieses, die neuen Generationen kommen, ob ihr das wollt oder nicht. Und da. Wir schaffen einfach mehr Veränderung für die Generationen, die nach uns bleiben, indem wir uns den Ball zuspielen und nicht den Ball wegnehmen. Und gerade wenn du in einer privilegierten Position bist, für Leute, die sich noch nicht mit Privilegien auseinandergesetzt haben, es gibt tatsächlich zum Beispiel auch Privilegientests, die kann ich euch sehr ans Herz empfehlen. Einfach googeln Privilegstest, da gibt es einige, die du machen kannst, um dir das mal vor Augen zu führen, weil Privileg ist ein ganz komplexes Thema. Aber wenn ich jetzt spezifisch auf Coaches spreche, dann rede ich von Leuten, die eine große Plattform haben, also ihre, weiß ich nicht, über 5K Follower, die einfach auch eine gewisse Reichweite dadurch haben, die sich da auch einfach mal vor Augen führen dürfen. So dieses Menschen wie mir, und damit, ich will mich auf gar keinen Fall in irgendeine Opferposition stellen, weil ich bin kein Opfer. Aber Menschen, die nicht binär sind und trans, wir haben es manchmal schon schwer genug im Leben. Und damit meine ich, dass wir schon mit einem anderen Selbstbewusstsein in Anführungszeichen nach draußen treten müssen, einfach weil wir sind, wer wir sind, weil die Gesellschaft uns immer wieder erzählen will, es ist politisch für das, was wir sind. Und ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir einfach nur als Menschen gesehen werden und mir nicht die ganze Zeit das politische Label aufgedrückt wird. Aber das mal im Hinterkopf zu behalten, wenn du in einer Position sitzt, in der du eine cis-heteronormative Person bist und du hast eine große Plattform, einfach auch mal den Arsch hochzunehmen und Menschen wie uns eine Stimme zu geben und nicht wieder deine 10 vertrauten weißen Coaches einlädst, die eh schon jeder kennt.
Ja, vielen Dank auch dafür nochmal. Und mir ist eben auch dadurch, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, aufgefallen, dass ich jetzt momentan oder auch teilweise wirklich wie so eine Spaltung spüre zwischen ein paar Coaches, die jetzt schon etabliert sind und die auch so teilweise eben diese neue Generation, die nennt sich ja, glaube ich, Generation Z, die jetzt kommt, teilweise schon so kritisieren und ausschließen, weil sie zu aktivistisch sind. Von wegen, ja, also und teilweise fühle ich das auch so, teilweise ist da auch die Frage, ja, aber muss es nicht irgendwie diesen Kampf geben? Also weil sie halt zu kämpferisch sind für das, was sie wollen. Und teilweise schon sehr, sehr hart auch mit dem sind und sehr hart auch ins Gericht gehen, eben das, was er dann auch unter diesem Post war, teilweise. Und auf der anderen Seite ist auch das manchmal so ein bisschen von diesen großen Coaches mit so einer gewissen Arroganz, in so einer gewissen Arroganz verbunden wir, die, also so dann wieder dieses spirituelle Ego, was hervorkommt, die wissen es ja sowieso nicht besser. Die sind sowieso nur wütend, und wir sind hier in unserem Kreis und keiner kann uns was anhaben. Und ja, ich weiß nicht, wie du das fühlst, aber das fühle ich gerade so, auch gerade mit dem, was du jetzt nochmal gesagt hast.
Also, oh, ich kriege Gänsehaut, weil jetzt wird's magisch spirituell. Wir haben ja Pluto im Wassermann seit neuestem. Oder beziehungsweise ich nehme euch kurz astrologisch ein bisschen mit und dann kann ich auch sagen, was der Drache dieses Jahr im Chinesischen damit bewirkt und wie ich das Ganze auch wirklich weltbildlich gesprochen sehe. Also Pluto im Wassermann in der Astrologie bedeutet, dass wir tiefe Weltveränderungen gesellschaftlich bekommen werden, die nächsten 20 Jahre. Und ich bin jemand, der halt ja auch regelmäßig seine spirituelle Praxis macht. Ich channel, ich gehe wirklich in die tiefe Ebene rein. Nicht nur zu meinen Visionen, sondern weil für mich, warum ich Mentor geworden bin, ist, weil ich auch gesellschaftlich was verändern möchte. Also das ist auch eine Thematik, die ich schon öfters als Debatte habe, dass es mich wirklich manchmal aufregt, dass es noch genug Coaches gibt, die das halt wirklich aus selbstsüchtigen Gründen machen. Und in meinen Augen hast du als Coach oder Mentor oder Teacher, wie auch immer du dich bezeichnen willst, hast immer eine Verantwortung mitzutragen, was du in den Menschenleben auslöst. Und man sollte sich dieser Verantwortung bewusst sein. Und ja, es ist eine Sache zu sagen, ja, aber ich möchte halt einfach ein gutes Leben führen und dies und das. Aber in meinen Augen leben wir nicht mehr. Also wir leben nicht mehr in einer Welt, in der wir es uns leisten können, nur an uns zu denken. Wir leben in einer Welt, die Veränderung braucht und vor allem für die Generationen nach uns. Und ich bin jemand, der das tut und einfach auch möchte, weil ich finde Menschen im Großen und Ganzen schon echt nice. Oder die Menschheit, auch wenn ich so oft Humor und Sarkasmus rausschleudere. Aber das ist wirklich, wenn man mich kennt, ich denke sehr viel und tief über die Weltveränderung nach. Und Pluto im Wassermann fordert uns dazu auf, dass wir auch tiefer greifen. Und das ist das, was ich persönlich auch schon so ein bisschen letztes Jahr wahrgenommen habe, dass die Leute, die jetzt nicht mehr diesen Corona-Hype im Business haben und plötzlich kaufen 10 Leute auf einmal und dies und das, sondern die halt jetzt wirklich mal durchhalten müssen, wenn keine nächsten Buchungen reinkommen, dass die aufgegeben haben
Ja,
oder
ja.
sich jetzt andere Jobs gesucht haben. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Ich meine das nicht bewerten, sondern das ist einfach nur eine Beobachtung, die Szene jetzt gerade, die letztes Jahr relativ stark durchlebt worden ist. Und für mich hat es so einen krassen Brennpunkt in mir ausgelöst, von wegen jetzt erst recht. Ich will es jetzt erst recht wissen und ich will es jetzt erst recht umsetzen. Und was ich aber auch sehe, ist, dass noch mehr über die nächsten Jahre wirklich herauskommen wird, wer die Coaches sind, die einfach auf lange Zeit bleiben. Und damit meine ich, dass noch viel, also wir hatten letztes Jahr so ein, zwei Dokumentationen im deutschsprachigen Raum, die in meinen Augen auch cringe waren. Das ist so ein bisschen mein Journalismus-Background, der da auch noch mit reinfließt, dass ich ganz oft das wirklich kritisiere, wenn ich sehe, dass Deutschland mal wieder eine Doku macht zu der Coaching-Industrie. Und komischerweise sind es immer nur die negativen Bewertungen und es wird nie mit einem Wald-Lindau gesprochen, wo ich mir denke, es ist absoluter Quatsch. Es muss immer beide Seiten geben, also die interviewt werden, die gezeigt werden, weil du wirst in jeder Industrie, egal wo du arbeitest, immer irgendwelche wirklich schlimmen Geschichten finden. Das ist so, das ist die Welt, in der wir leben. Das ist eine ganz krasse Polarität. Aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns in ein Zeitalter rein, wo wir krass mehr das Wachstum der Individualität bekommen werden und dafür stehen werden. Da glaube ich fest daran. Und das ist auch das, was ich spüre im Zusammenhang dessen, was uns der Drache bringen wird. Wir steigen jetzt am 10. Februar in das Jahr des Drachen und wir hatten vorher den Hasen. Und der Hase steht für Resilienz. Deswegen war 2023 war ein Jahr, wo viele sehr herausgefordert wurden mit dem, wofür sie stehen, was sie machen wollen, wie es weitergehen darf. Und bist du dran geblieben, dann wirst du jetzt in der Bubble sein oder mit, ich sag mal, in der Masse sein, die krasse Durchbrüche erleben wird. Weil der Drache, und das ist dann auch das, wo wir einsteigen in das Sonnenjahr im März mit der westlichen Astrologie, beides steht für Expansion. Der Drache, der ist da, der ist präsent, der will gesehen werden, der glüht vor Fülle und dem, was er wirklich erreichen will. Und für mich ist das so ein Kernpunkt und so ein Zeichen setzen damit, so dieses, dass es jetzt wirklich in die Richtung davon geht, dass wir uns erstens nicht mehr klein halten mit dem, was wir wollen, aber auch darüber hinaus so dieses, dass noch viel mehr das Facettenreichtum einfach zelebriert und gelebt werden darf. Und genau das ist das, was ich auch komme. Also ich spüre es, weil ich es selbst schon so verkörpere und da halt, wie gesagt, Steckenreiter bin und mir noch viel mehr Anbindung, Kontakte, Gespräche wie diese wünsche. Also wenn du einen Podcast hast und zuhörst, ich laber da gerne nochmal 3 Stunden drüber, kommt auf mich zu. Ich bin, wie gesagt, auch, mein Versuch ist immer sehr offen zu sein, weil es braucht offene Menschen, es braucht offene Geister, es braucht, und das hast du auch so mal angesprochen, Härte führt zu weiteren Mauern. Härte sorgt dafür, dass wir uns voneinander abgrenzen. Härte sorgt dafür, dass wir einander vorbeireden. Aber was wir einladen müssen, ist Offenheit in unserem Geist, in unserem Herzen, in unserem Sein. Und das miteinander besprechen. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sage nicht, dass so eine Konversation auch mal zu Tränen oder Wut führen kann. Aber wir müssen mutig genug sein, diese Konversation zu führen, damit wir Veränderungen bringen können.
Ja, also ich glaube, das ist etwas, was wir einfach, was so ein schönes Schlusswort ist, was wir so gerne, ich glaube, ich habe dazu tatsächlich, also würde es gerne so stehen lassen, weil ich glaube, dass das eben auch nochmal so ein Ausblick ist auf dieses neue Jahr, was jetzt kommt und mit dieser Reflexion und einfach eben mit dem Appell auch. Und das, was du gerade gesagt hast zur Härte, das fühle ich auch sehr. Also ich fühle, ja, und da ist so diese Gegensätzlichkeit zwischen, was heißt es, wenn wir nicht hart sind und trotzdem unsere Sachen, die uns bewegen, durchbringen wollen. Und da so eine Abschlussfrage, die mir immer wieder kommt, egal um welches Thema es geht, ist, was würde die Liebe tun? Und würde die Liebe sich wirklich einordnen in männlich und weiblich? So, ist es wirklich das? Und ich meine, das ist genau das, was die LGBTQ-Bewegung genauso bewegt wie die ganze Spiritualitätsszene. Und ja, genau. Also ich danke dir sehr für alles, was du hier heute hergebracht hast, für dieses Gespräch, was so, so wertvoll war und ist. Und ja, wenn du jetzt irgendwie noch gerade was hast, was du loswerden möchtest, vielleicht möchtest du kurz sagen, wie dich die Leute erreichen. Ich meine, das verlinken wir auch alles. Aber dann kannst du das hier nochmal gerade tun. Und ja, genau, sage schon mal vielen, vielen Dank.
Also, ihr findet mich auf Instagram unter Lola C. Wolf und meine Webseite ist auch lolawolf.com und dort findet ihr meistens eine Work with Me Page, wo ich dann meine Angebote habe. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt jemand bist, der zuhört und sagt, wie Miri, hey, ich habe da mal eine Frage und ich würde gerne mit jemandem sprechen, der aus der Szene kommt. Wenn du ein Coach bist oder Coachin, die Coachin? Manchmal ist es echt schwierig mit Deutsch. ihr wisst, was ich meine. Wenn du ein Mensch bist, der jetzt sagt, ich würde genau diese Situation, Konversation gerne nochmal weiter fortführen oder ich habe Fragen oder ich kommt auf mich zu, weil es brennt so krass in mir, das noch größer werden zu lassen, eine Veränderung voranzubringen. Und meine DMs sind immer offen, wie ich ja immer sage. Also ich bin nie, noch nie einer dieser Mentoren gewesen, der sagt, wenn du auf mich zukommst, hey Lola, ich habe das und das und oh sorry, das beantworte ich dir nur, wenn du bei mir ein 1-1 buchst. Also Ich habe Grenzen, ja, aber mein Herz wird immer offen sein für Menschen, die genuin eine Frage haben oder auf mich zukommen wollen oder sich vernetzen und verbinden wollen. Und genau das wünsche ich mir auch mehr für andere. Und ja, seid wild, bunt, frei, facettenreich und steht für eure Träume ein, geht für eure Visionen los. Die Welt braucht dich. So.
Danke, 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 für diese wunderschöne Konversation. Und genau, schaut unbedingt bei Lola vorbei.
Dankeschön.